Ja, meine Damen und Herren, gestern habe ich mit dem dritten Teil der ethischen Problematisierung angefangen. Problematisierung, die für die Kulturtheorie in Deutschland und Frankreich dann bestimmend wurden. Ich habe die Darstellung des 6. August von Jonathan Schell und dazu Ihnen den Kommentar von Zeitredakteur Joffe vorgestellt. Sie erinnern sich an die Fragen, die da aufgetaucht sind. Realer Overkill oder verbaler Overkill, dramatisieren oder verharmlosen. Das sind Alternativen, die uns seit Hiroshima in vielen Bereichen technischer Risiken wieder begegnet. Nicht nur bei Kriegstechnologien, sondern auch bei friedlichen Technologien, wenn man das so sagen kann. Wie gefährlich kann das überhaupt werden, was Naturforschung heute mit avancierten Mitteln herausbekommt? Soll man die menschliche Macht über die Natur immer weiter ausdehnen, so wie es dem Projekt neuzeitlich moderner Naturforschung ja immanent ist? Soll man alles publizieren, was man herausgefunden hat, was ja auch eigentlich neuzeitlich modern völlig selbstverständlich ist? Was ist mit dem Problem der Irreversibilität der Freisetzung von Stoffen in die Umwelt? Wie geht man mit der Rivalität um, wenn wir jetzt auf etwas verzichten, was weiß ich, auf eine Atombombe, auf gentechnische Versuche oder sonst etwas ganz Schickes? Wird der andere auch darauf verzichten oder wird er nicht weitermachen, sodass es klüger ist, die Dinge hier selbst voranzutreiben? Das ist ein ganzes Bündel schwer zu beantwortender Fragen, das eben mit Hiroshima in die Welt gekommen ist und dass das Projekt der Moderne nicht weniger fraglich gemacht hat als der Archipel Gulag und Auschwitz. Aber Sie wissen, in meiner Analyse und meiner Interpretation geht es bei den Modernitätskatastrophen um je verschiedene Dimensionen ethischer Problematisierung. Nach Hiroshima geht es weniger um die Perversion all der Entwicklungsideen, die die Menschheit in eine lichte Zukunft führen sollten, nicht um den Bruch der Kontinuität der allgemeinen vernunftorientierten rationalen Diskursgemeinschaft, sondern es geht um etwas Drittes, um das Verschwinden der Verantwortung. Und daher nehme ich drei Verantwortliche für Hiroshima gleichsam als Hilfspersonen bei der Pfadsuche nach diesen eigentümlichen Prozessen des Verschwindens der Verantwortung. Eben einen Wissenschaftler, einen Politiker, einen Piloten und mit Julius Robert Oppenheimer, dem Vater der Atombombe, habe ich gestern angefangen. Sie erinnern sich an das Verhör mit Roger Robb. Und dieses Jahr ist auch eine sehr wichtige Biografie erschienen von Kai Bird und Martin Sherwin, Robert Oppenheimer. Ich bin noch nicht ganz durch, sie ist auch dick, aber die Rezensionen sind so, dass man sagen kann, man soll sich das angucken. Da sind auch neue Quellen dabei, Dinge drin, die wir bisher noch nicht wussten. Ja, ich möchte fortfahren mit der Frage des Verhältnisses von Wissenschaft und Politik, beziehungsweise genauer jetzt, was für ein Verhältnis zur Politik hatte eigentlich Oppenheimer? Nun, Oppenheimer war überhaupt kein unpolitischer Mensch. Hitlers Machtübernahme 1933, die Verfolgung deutscher Freunde durch die Nazis, haben ihn politisiert. Der Bürgerkrieg in Spanien hat ihn motiviert, sich in Berkeley linken Organisationen anzuschließen. Oppenheimer war durch Erbschaft Vermögen geworden und spendete für linke Projekte großzügig. Erst Berichte von Kollegen über ihre Erfahrungen im Russland Stalins haben ihn dann dazu gebracht, seine Beziehungen zu den amerikanischen kommunistischen Organisationen zu lösen. Ja, Naturforschung und Politik. Erinnern wir uns, das Verhältnis der neuzeitlichen Naturforschung zur Politik war in Europa in recht eigentümlicher Weise geregelt. Neuzeitliche Naturforschung wurde in eigenen Institutionen betrieben, den sogenannten Gelehrtengesellschaften, etwa der berühmten Royal Society. Publizität der Forschung war, darüber habe ich schon gesprochen, integraler Bestandteil. Und mit der Publizität distanzierte sich die Naturforschung Zug um Zug von den alten Formen magisch-zauberischer Stoffbehandlung. Also diese neuzeitliche Publizität der Wissenschaft war nicht primär gegen den Staat gerichtet, sondern gegen das, was Naturforscher Aberglauben nannte. Also die Publizität war eher im Feld des Religiösen problematisch als im Feld des Politischen. Was in den naturwissenschaftlichen Gesellschaften erforscht wurde, das galt von Anfang an als ein politisch neutrales Wissen. Das heißt, es galt als ein Wissen, das keinen Anlass zur Gefährdung der öffentlichen Ordnung und der Legitimation von Herrschaft geben konnte. Und es war dies eine mächtige kontrafaktische Annahme, die uns ja heute auch an Universitäten in Fleisch und Blut übergegangen ist. Wir denken ja bis heute so, wie das der Wissenschaftssoziologe Wolfgang Krohn einmal sehr schön zusammengefasst hat. Ich zitiere: Die Wissenschaft ist ein begrenztes Erkenntnisunternehmen, dessen Ergebnisse für verschiedene und moralisch unterschiedlich bewertbare Zwecke nutzbar gemacht werden können. Also dessen Ergebnisse für verschiedene und moralisch unterschiedlich bewertbare Zwecke nutzbar gemacht werden können. Die Bereitstellung von Wissen ist eine neutrale Tätigkeit, die als solche weder herrschaftskonform noch dysfunktional ist. Der Wissenschaftler betreibt im Rahmen seiner wissenschaftlichen Kompetenz keine Veränderung der sozialen oder ideologischen Strukturen. Zitat Ende. Mit dieser Fassung des Verhältnisses von Naturforschung und Politik kann Wissenschaft immer ein gutes Gewissen haben. Und wenn die Politik legitim verfasst ist, kann es eigentlich auch überhaupt kein Problem der Anwendung geben. Denn was man darf und was man nicht darf, ist eine Frage des Gesetzes. Weil die Bereitstellung von Wissen eine neutrale Tätigkeit ist, und niemand kann ja vernünftigerweise den neutralen Boten wegen seiner Nachrichten tadeln, die er als Forscher herausbekommen hat, auch wenn nun mal Natur sich nicht unbedingt nach dem Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland richtet, weil eben die Bereitstellung von Wissen neutrale Tätigkeit ist, deshalb muss die Gewissensfrage, die natürlich eine Rolle spielt, eben politisch gelöst werden. Nun gibt es eine politische Lösung der Gewissensfrage, die beste, die man bisher erfunden hat, und das ist die Demokratie. Der Einzelne befolgt nicht nur Gesetze, sondern er folgt auch seinem Gewissen bei der Wahl und bei der Befürwortung oder Ablehnung von Gesetzesvorhaben. Meine Damen und Herren, auch wenn es sich ganz komisch anhört heutzutage, aber in der Demokratie gibt es immer nur eine gewissenhafte Anwendung des von Wissenschaftlern bereitgestellten neutralen Wissens. Das ist so, auch wenn es Ihnen seltsam vorkommt. Denn Demokratie ist ja eine Regierung qua Gewissen des Wahlvolks. Und Oppenheimer hat diese Linie immer wieder verteidigt. Nach 45 schreibt er, zitiere: Jedem soll die Möglichkeit offenstehen, aus dem ganzen Schatz menschlichen Wissens etwas Beliebiges auszuwählen, ja ihm vielleicht dank Glück und Fleiß sogar einiges hinzuzufügen. Diese Möglichkeit, die als allgemeine Gegebenheit im Leben des Menschen etwas Neues darstellt, ist heute eine große und heiße Hoffnung, noch keine Wirklichkeit. Für uns in England und den Vereinigten Staaten liegt sie nicht so ganz fern, ist sie nicht so ganz neu. Sie ist Ausdruck unseres Glaubens an die Gleichheit der Menschen, eines Glaubens, den man vielleicht besser als eine Anerkennung der beispiellosen Mannigfaltigkeit und Ungleichheit der Verteilung von Können, Wissen und Begabung und Macht bezeichnete. Dieser offene Zugang zum Wissen, diese unverschlossenen Türen und Zeichen des Willkommens sind eines der grundlegendsten Merkmale der Freiheit, Sie erlauben es, Meinungsverschiedenheiten durch Gedankenaustausch zu beseitigen und, wo ein Gedankenaustausch keine Einigung herbeiführt, Trennendes durch Duldsamkeit zu überbrücken. Eine solche Freiheit dürfte sich wohl kaum mit der modernen politischen Tyrannei vereinbaren lassen. Die freie Gesellschaft, der uneingeschränkte Zugang zum Wissen, die zwanglose und ungehinderte Vereinigung der Menschen zu seiner Förderung, all das kann eine ungeheure, immer größer werdende und sich ständig wandelnde, immer mehr Spezialisierung und Fachwissen erfordernde technische Welt von verwirrender Vielfalt dennoch zu einer Welt menschlicher Gemeinschaft machen. Zitat Ende, das ist Oppenheimer in seinen damals viel gelesenen Vorlesungen mit dem Titel Wissenschaft und allgemeines Denken, Wissenschaft und allgemeines Denken von 1953. Aber, meine Damen und Herren, Sie wissen, es gab da eben vor 1945 den anderen, das negative Spiegelbild, eben den Tyrannen. Oppenheimer selbst hat nun bei seiner Wahl, dem Schatz des menschlichen Wissens etwas Neues hinzuzufügen, etwas entwickelt, was in der Tat damals neu war, nämlich die Großorganisation von Naturforschung. Im Wettlauf mit dem anderen konnte ja nur der siegen, der die verstreuten Wissenschaftler und Forschergruppen zusammenbringt, sodass Doppelforschung und Konfusion und Irrwege möglichst effektiv verhindert werden. Am besten alle in einem Labor. Und Oppenheimer hat den Platz selbst ausgesucht, an dem jene geheime Stadt errichtet wurde, in der bis zu 6000 Wissenschaftler und Hiwis die Atombombe entwickelten. Los Alamos wurde ein moderner Mythos. Das kennen Sie aus unendlich vielen Science-Fiction- oder Spionagefilmen. Eine Wissenschaftlerstadt hinter Stacheldraht, scharfe Kontrollen am Eingang, weitläufige Fabriken und unter der Erde das Allerheiligste, irgendein Wunderding, ein Energiedingsbums oder so etwas Ähnliches, umgeben von einem Park von Riesenmaschinen, Labyrinthen mit Glühbirnchen, die aufleuchten, Monitore, die schimmern, unendlich vielen Kästen mit Knöpfen. Und dann laufen da die Weißkittel rum und dann laufen da Leute in Militäruniformen herum. Das kennen Sie aus den Filmen, nicht in anderen Filmen ist es bei den anderen auf der anderen Seite genauso. Chef der Militäruniform in Los Alamos war General Groves, Chef der Weißkittel war Oppenheimer. Und Oppenheimer war kreuz und quer durch Amerika gereist, um andere Wissenschaftler zu überreden, mit ihm ins Geheimlaboratorium am Rande der Wüste zu kommen. Und Oppenheimer verstand das sehr gut. Er konnte Bedenken zerstreuen, Bedenkenträger umstimmen. Robert Jung, dessen Klassiker Heller als tausend Sonnen, das Schicksal der Atomforscher, ich allen nur empfehlen kann, der schreibt zu diesem Werbezug von Oppenheimer, ich zitiere: Vermutlich sagten viele der in Aussicht genommenen, meist noch sehr jungen Physiker zu, weil Oppenheimer es war, der das Laboratorium leiten sollte. Seine persönliche Anziehungskraft, bisher nur an seinen Studenten und Studentinnen erprobt, erwies sich nun auch im größeren Rahmen als unwiderstehlich. Solch einen anregenden Menschen fand man sonst selten in der gelehrten Welt. Oppenheimer war überhaupt nicht der Typ des trockenen Spezialisten. Er zitierte Dante und Proust, er konnte Einwände mit Zitaten aus indischen Weisheitsbüchern widerlegen, die er im Urtext gelesen hatte. Man muss wissen, Oppenheimer, bevor er Physik studiert hatte, hat er Sanskrit studiert. Und dann heißt es weiter hier, und er schien von innerer geistiger Leidenschaft zu brennen. Mit ihm und anderen großen Atomforschern so eng und intensiv zusammenzuarbeiten, wie das in Friedenszeiten niemals möglich wäre, musste außerordentlich reizvoll sein. Oppenheimer hatte, wie es einer seiner Opfer später respektlos, aber treffend meinte, intellektuellen Sexappeal. Zitat Ende. Und diese, wie soll man sagen, Verführung zur Riesenanstrengung in der geheimen Wissenschaftlerstadt, die war dann auch ein enormer technischer Erfolg. Die Testbombe, die am 13. Juli 1945 explodierte, übertraf in ihrer Zerstörungskraft alle Wetten, die die Physiker vorher abgeschlossen hatten. Ja, von diesem Manhattan-Projekt her rührt überhaupt der Ruhm der modernen Wissenschaft im 20. Jahrhundert. Die Realwissenschaften im Unterschied zu den Geisteswissenschaften waren im 19. Jahrhundert nicht besonders angesehen. Im 20. Jahrhundert ändert sich das, insbesondere durch das Manhattan-Projekt. Und von diesem Prestigegewinn zehren die Naturwissenschaften noch heute. Und auch diese Organisationsform ist geblieben, nämlich das Großforschungsprojekt. Nicht wahr? Viel Geld für viele Wissenschaftler, konzentriert in einem Superlabor und dann ein politischer Auftrag dazu. Und dieses Manhattan-Projekt hatte eben Schule gemacht und, meine Damen und Herren, natürlich brauchen wir auch in der Bundesrepublik ein soziologisches Großforschungsprojekt. Interdisziplinär, das versteht sich. Übrigens auch eine Idee von Oppenheimer, verschiedene wissenschaftliche Disziplinen zusammenzubringen. Und das machen wir jetzt ja wieder mal bei der nächsten Exzellenzrunde. Eben ein, wie heißt es, Exzellenzcluster oder wie ich das übersetzen würde, ein Exzellenzklumpen. Das Projekt, das Manhattan-Projekt, die Großforschung, damit ist aber auch, wie soll man sagen, in modernen Gesellschaften ein gleichsames euphorisierendes Bewusstsein dafür entstanden, dass wenn man nur viel, viel Geld, viele Ressourcen, viele Eierköpfe, viel Intelligenz zusammenballt und die vor ein unlösbares Problem stellt, dass dann auch die Wünsche erfüllt werden. Auf diese Weise hat man sogar Menschen auf den Mond geschickt. Ist noch gar nicht so lange her. Und heute ja auch recht komisch, wenn man sich noch mal die Prospekte der 60er und 70er Jahre anschaut, wo man schon die ersten touristischen Mondreisen buchen konnte. Ja, Oppenheimer steht aber nicht nur für das Manhattan-Projekt, sondern nach 45 auch für etwas anderes, nämlich für einen Wissenschaftlertyp, der nach Hiroshima sich Zug um Zug verbreitet hat, nämlich für den Typus des Gegenexperten, der Gegenexperte. Man kann vielleicht sagen, dass dieser Gegenexperte in Zukunft eine solche Zukunft hat, dass immer mehr es eigentlich nur noch Gegenexperten gibt. Also Experten gegen Experten. Im September 1949, also wie kommt es zu dem Gegenexperten? Im September 1949 explodierte die erste sowjetische Atombombe. Als die Militärs und Politiker darauf drangen, nun gegen die sowjetische Atombombe mit dem Bau von Wasserstoffbomben zu beginnen, in denen die thermonuklearen Reaktionen, die in Sternen stattfinden, nachgeahmt werden sollten, da kam es zu einem historischen Streit zwischen Oppenheimer und seinem Kollegen Edward Teller. Oppenheimer stimmt jetzt mit den Experten zusammen, die den Bau der Wasserstoffbombe zwar für machbar, aber nicht für vertretbar hielten. Und im Memorandum dieser Gegenexperten heißt es, ich zitiere, die Tatsache, dass der Zerstörungskraft dieser Waffe keine Grenzen gesetzt, also der thermonuklearen Bombe, keine Grenzen gesetzt sind, macht ihre bloße Existenz und die Kenntnis ihrer Konstruktion zu einer Gefahr für die ganze Menschheit. Sie ist notwendigerweise etwas Böses, wie immer man es auch ansieht. Aus diesem Grunde halten wir es für wichtig, dem Präsidenten der Vereinigten Staaten, der amerikanischen Öffentlichkeit und der ganzen Welt zu sagen, dass wir aus fundamentalen ethischen Grundsätzen es für falsch halten, mit der Entwicklung einer solchen Waffe den Anfang zu machen. Zitat Ende. Edward Teller, der Konkurrent, war da ganz anderer Auffassung. Er sagte, ich zitiere, erst wenn die Bomben so groß sind, dass sie alles vernichten können, werden die Menschen wirklich erschrecken und politische Vernunft annehmen. Die Gegner der Wasserstoffbombe treiben Vogelstrauß-Politik, wenn sie meinen, auf diese Weise den Frieden zu fördern. Zitat Ende. Und Teller setzte sich politisch durch und hat das, er ist 2003 gestorben, hat das bis ins hohe Alter verteidigt. Wenn Sie sich mit Edward Teller auseinandersetzen, werden Sie feststellen, der Mann war nicht kriegslüstern. Wenn man sich genau mit ihm befasst, wird man wohl weit eher sagen können, dass er zu den friedliebenden Wissenschaftlern gehörte. Er wollte einfach als Atomforscher in Frieden neutral forschen. Aber dafür brauchte er eine Weltregierung, die Waffen besaß, die jeden Staat abschreckten, Krieg zu führen. Das ist ja vielleicht auch nicht ganz unwichtig, nicht? Wer in Frieden forschen will, nur forschen, nichts als forschen, der wird eben bis zur Weltregierung mit einem globalen Gewaltmonopol rüsten müssen. Daher war Edward Teller auch 1958 gegen jedes Kontrollabkommen mit der Sowjetunion und gegen die Teststoppabkommen und gegen die Abrüstung. Oppenheimer, der wegen des Verdachts der Illoyalität verhörte Physiker, weil er eben nicht an der thermonuklearen Bombe so weiterbauen wollte, wie er an der Atombombe gebaut hat, er wurde zum Leitbild des Gegenexperten zu dem, was Michel Foucault dann in den 70er Jahren den spezifischen Intellektuellen nennen wird, im Unterschied zum allgemeinen Intellektuellen. Der spezifische Intellektuelle, der aus seinem fachlichen Sachverstand heraus zu einer politischen Position fähig ist, zu einer oppositionellen Haltung gegenüber dem, was von ihm gefordert wird, im Unterschied zum allgemeinen Intellektuellen, der sozusagen, wie Sartre, über die Wissenschaft von der Führung der Völker nachdenkt mit irgendwelchen Zielen. Im April 1957 erklärten dann, um diese Linie etwas weiterzuführen, 18 der führenden deutschen Atomforscher in der berühmten Göttinger Erklärung, ich zitiere, keiner der Unterzeichner wäre bereit, sich an der Herstellung und der Erprobung oder dem Einsatz von Atomwaffen in irgendeiner Weise zu beteiligen. Da breitet sich diese Idee des Gegenexperten aus. Und von den Gegenexperten kamen dann auch die Informationen und das spezielle Wissen, dass der Anti-Atom-Bewegung den jährlichen Ostermärschen ihre argumentative Durchschlagskraft in den 50er und 60er Jahren gab. Ende der 50er Jahre gibt es diese jährlichen Ostermärsche, die von dem Elsässer Humanisten Albert Schweitzer 1957 ins Leben gerufen wurden. Viele Schulen sind ja nach seinem Namen benannt und diese schweizerischen Ostermärsche wurden dann auch ein wesentliches Ferment der Revolte der 60er Jahre. Nachdem überhaupt der erste Erfolg dieser Märsche war, dass wir 1963 dann ein Atomteststoppabkommen zwischen Ost und West bekommen haben. Die Sache geht weiter. Die Friedensbewegung der 80er Jahre, die ist ein Kind dieser ökopazifistischen Strömungen. Hier Robert Jung und Gollwitzer, die in Mutlangen vor den Raketendepots sich hingesetzt haben und Protestformen in allen möglichen, mit allen möglichen Ideen hier die Menschenketten mit simulierten Kriegsgräbern der Demonstranten Anfang der 80er Jahre und natürlich von ganz besonderer Bedeutung die evangelischen Kirchentage, ganz besondere Rolle in dieser Friedensbewegung gegen die Nachrüstung gehabt haben. Weltuntergang, kurz vor 12 sehen Sie. Ja, von den Ostermärschen bis zur Friedensbewegung galt der Protest vorrangig der atomaren Rüstung. Sie wissen, in diesem Rüstungswettlauf ist die Sowjetunion schließlich unterlegen. Vor allem im von Ronald Reagan geplanten Krieg der Sterne, den Sie auch als Film kennen, konnte die Sowjetunion nicht mithalten. In den 90er Jahren, mit dem Einsatz der Bundeswehr in Jugoslawien, stand die Bundesrepublik ja auch vor dem Problem, das ganze Erbe der Friedensbewegung aufzuarbeiten. Der Friedensbewegung, in der sich ja radikaler Pazifismus, absolute Gewaltlosigkeit im Sinne Mahatma Gandhis und die spezielle Ablehnung atomarer Waffen gemischt haben. In Frankreich, meine Damen und Herren, war das nun ganz anders und damit gehen wir wieder mal auf die andere Seite des Rheins. Frankreich trat 1963 dem Atomteststoppabkommen nicht bei und führte bis in die 90er Jahre Atomtests im Pazifik durch. Und Frankreich hält ja auch die Option einer kontinentaleuropäischen atomaren Verteidigung bis heute offen. Und aus Frankreich stammt auch ja das Provozierendste, was überhaupt zur deutschen Friedensbewegung erschienen ist, von einem alten Bekannten, jedenfalls unserer Vorlesung nach alten Bekannten, nämlich André Glücksmanns Buch von 1984. Auf den Titel hat er diese Friedensketten hier abgedruckt, mit dem Titel Philosophie der Abschreckung. Philosophie der Abschreckung. Das lohnt sich zu lesen. Einer der wenigen Texte, in der mal die Bombe spricht. Also der Bombe wird etwas in den Mund gelegt in diesem Text. Ja, die Zeit reicht nicht, das weiter vorzustellen. Ich weise jetzt nur darauf hin. Das ist leicht zu lesen. Das können Sie selber machen. Aber aus Frankreich stammt noch etwas anderes. Etwas, was, denke ich, auch mit dem Verschwinden der Verantwortung zu tun hat. Ich meine nämlich einen Verantwortlichen, den ich hier kurz einführe, Louis Réard. Den kennen Sie nicht, denke ich mal. Französischer Unternehmer. Ihm gelang in den 50er Jahren eine, ja, wie soll man sagen, fantastische Übersetzung, die man nicht vergessen sollte. Als 1946 die Serie der Atomtests auf einem Atoll in der Südsee im Pazifik durchgeführt wurde, also diese Südsee-Versuche, die, wie gesagt, Frankreich ja noch lange weitergeführt hat, aber in den 50er Jahren, da schuf Réard einen, wie soll man sagen, Lieu de Mémoire, einen Erinnerungsort. Die Lagune ist bis heute total radioaktiv verseucht. Louis Réard taufte seinen zweiteiligen Badeanzug für Damen auf den Namen des atomaren Versuchsgeländes Bikini. Bikini. Und die Konditionierung, massenmedial natürlich verbreitet, die Konditionierung dieser Assoziation gelang, nicht? Bikini. Das Bikini-Atoll ist das atomare Versuchsgelände, meine Damen, vielleicht ab und zu mal am Strand. Denken Sie auch dran. Ja, ich schließe den Abschnitt Oppenheimer ab. Wer sich weiter für diese Sachen interessiert, das ist, finde ich, ein sehr gutes Buch, was 1964 erschienen ist, und zwar von Friedrich Wagner, Die Wissenschaft und die gefährdete Welt, eine Wissenssoziologie der Atomphysik. Sowas ist danach gar nicht mehr versucht worden. Danach hat man dann auch die Finger davon gelassen, weil man sich ja unter Umständen sie dabei nicht hätte verbrennen können. Ja, Verantwortliche, die Wissenschaft. Jetzt kommen wir zu einem anderen Verantwortlichen, nämlich zu Harry S. Truman. Das war der amerikanische Präsident, der den Befehl gab, die erste Atombombe über Hiroshima abzuwerfen. Ja, wer war Harry S. Truman? Dieses S wurde einfach nur aus dekorativen Gründen in den Namen eingefügt. Truman war ursprünglich Inhaber eines kleinen Posamentierwarengeschäfts, also einem Geschäft, in dem man Nähnadeln, Garn, Gummibänder, Knöpfe und ähnliche Dinge kaufen konnte. Und er hatte dann Bankrott gemacht. Aber Truman hatte Freunde und einer von ihnen war Tom Pendergast, der Boss der Demokratischen Parteigruppe in Missouri, der Heimat Trumans. Und dieser Pendergast nahm nun die Gelegenheit wahr, diesen bankrotten Geschäftsmann sich zu verpflichten. Er ließ den jungen Truman dann Rechte studieren und sorgte dafür, dann, dass der Schützling nach seinem bestandenen Examen auch zum Richter gewählt wurde. Normale Karriere. Dann anschließend Truman wurde Senator für Missouri, im Senat zu Beginn des Zweiten Weltkriegs Vorsitzender für die Überwachung der Kriegsprodukte. Dazu brauchte man natürlich auch Geschäftssinn. 1944 wurde er Vizepräsident von Roosevelt in dessen vierter Amtsperiode. Truman besaß eigentlich überhaupt keine außenpolitischen Erfahrungen. Wo soll man die in Missouri schon haben? Es wird von Lloyd George ja die Anekdote erzählt, dass er auf der Friedenskonferenz von Versailles die damals österreichisch-ungarische Provinz Galizien mit der spanischen Provinz Galicia verwechselt habe. Ein Journalist hat mal gemeint, Harry Truman hätte das niemals passieren können, weil er weder von Galizien noch Galicia jemals etwas gehört hätte. Wobei, da ich bei Anekdoten bin, ich vielleicht auch noch eine Anekdote weitergeben kann. Ich erinnere mich noch, war 1973 in Berkeley, da war der zeitgleich der Putsch gegen den chilenischen demokratisch gewählten Präsidenten Salvador Allende. Und im Fernsehen kam dann auch die Pressekonferenz im Weißen Haus und der Pressesprecher, der musste sich gegen Verdächtigung wehren, dass bei dem Putsch gegen Allende die amerikanische Regierung oder der CIA irgendwie ihr Finger mit im Spiel gehabt hätte. Und dann hat der Pressesprecher auf Anfragen der Journalisten zweimal erklärt, die Vereinigten Staaten würden sich nicht in die inneren Angelegenheiten Afrikas einmischen. Das ist lange her. Inzwischen ist auch das Bildungsniveau der Pressesprecher wahrscheinlich höher geworden. Ja. Also wir bleiben bei Truman. Sie merken, ich polemisiere etwas, aber das kann ja auch nicht schaden. In der Privatwohnung, das ist nicht uninteressant von Truman, da hingen europafreundlich Privatdrucke, Vierfarbdrucke von Leonardo, von Rubens, Franz Hals, Holbein. Moderne Maler mochte er nicht. Er spielte gern Klavier, Sonaten von Mozart und Beethoven, Chopin. Also, was soll man sagen, ein ganz normales amerikanisches Mittelklasse-Milieu oder Upper Middle, wie wir sagen, in der Soziologie. Ja, nun passiert Folgendes. Am 12. April 1945 stirbt plötzlich unerwartet im Alter von 62 Jahren Franklin Delano Roosevelt, FDR. Und das ist nun ein Präsident, ein Mann von ganz, ganz anderem Format gewesen. Als die Nachricht vom Tod von Roosevelt durchs Radio kam, da wurde in den Büros der Wall Street Champagner getrunken. FDR gehörte zu den mutigen und weitsichtigen Präsidenten. Er hatte sich in den 30er Jahren mit den Ölkonzernen angelegt und wurde nicht ermordet. Er hatte die Vereinigungsfreiheit für Arbeiter eingeführt. 30er Jahre, die Altersversicherung durchgesetzt. Er hat damals das Modernste gemacht, was es überhaupt gab, nämlich eine keynesianische Wirtschaftspolitik, Deficit Spending, Staatsinvestitionen gegen Arbeitslosigkeit. Berühmt wurde sein Tennessee Valley-Projekt. FDR war verhasst bei Industriellen und Bankern. Er galt als Verräter am Prinzip des Free Enterprise, ein Klassenverräter. Aber er war eben Multimillionär und man konnte ihm nichts. ein Multimillionär, der sich zur Sozialpolitik entschieden hatte. Nur noch in Deutschland hat man Roosevelt mehr gehasst, weil er die Idee verfolgte, sich auf Kosten Deutschlands mit Russland zu verständigen im Krieg, weil er dagegen war, den Zweiten Weltkrieg als Krieg gegen die Sowjetunion fortzusetzen. Ja, Roosevelt stirbt im Alter von 62 Jahren. Truman war kein Millionär, er war dankbar. Am 12. April 1945 wird er Präsident. Am 12. April 45 Präsident. Am 6. August 45 wurde auf seinen Befehl die Atombombe über Hiroshima abgeworfen. Das ist eine spannende Sache. Vielleicht verschaffen wir uns ein bisschen Überblick über die Daten. Wer hat was zu verantworten? Das müssen Sie nicht abschreiben, finden Sie in jedem Plötz oder anderem Geschichtsdatenbuch. Warum gab Truman den Befehl zum Abwurf der Atombombe? Nicht? Am 1. bis 11. April ist die Konferenz in Jalta. Am 12. April stirbt Roosevelt. Truman wird Präsident. Am 8. Mai Kapitulation des Deutschen Reichs. Am 17. bis 18. Juli die Konferenz in Potsdam der Alliierten. Am 6. August den Abwurf der Bombe über Hiroshima. Am 9. August den Abwurf der zweiten Bombe über Nagasaki. Und am 2. September dann die Kapitulation Japans. Das ist dieser dicht gedrängte Zeitraum, in dem diese Frage der politischen Verantwortung und warum und wieso gab er den Befehl, wir klären müssen. Ja, mit denen, die Atombombe, mit denen, die sie gebaut haben, haben wir uns ja nun schon befasst. Und ein Grund, die Bombe zu bauen, wurde ja immer schon genannt, nämlich die Angst, dass Hitler die Bombe baut. Die Bombenbauer wollten Hitler zuvorkommen. Das war überhaupt auch das Hauptmotiv der Naturforscher und auch für Einstein, sich für den Bau der Atombombe zu verwenden. Aber Hitler war längst nicht so weit gekommen, was man auch wusste. Tatsächlich kapitulierte das Deutsche Reich am 8. Mai 1945, ohne dass die Bombe eingesetzt wurde. Die Experimente in Los Alamos waren im Mai 1945 auch noch überhaupt nicht fertig, sondern erst am 17. Juli 1945 sind die Experimente so weit, dass die Wissenschaftler sagen, ja, it works. Hitler wurde, wie man so sagt, mit konventionellen Waffen besiegt. Einstein hat das ja nach dem Krieg auch gesehen, dass die Drohung einer deutschen Uranbombe, wie er sagte, die er für echt gehalten hatte, ein bloßes Schreckgespenst war. Nach dem Krieg sagte er, ich zitiere, wenn ich gewusst hätte, dass es den Deutschen nicht gelingen würde, die Atombombe zu bauen, hätte ich keinen Finger gerührt. Zitat Ende. Also Hitler wurde mit konventionellen Waffen besiegt. Das ist nun ein wichtiger Umstand. Konventionell, das war auch schon ein Bomben. Und die Idee des Bombardements aus der Luft wird uns später noch ausführlicher beschäftigen. Aber konventionell, das war ebenso der Einsatz von Landstreitkräften, die Kilometer für Kilometer die Truppen Hitlers zurückdrängten bis zur Kapitulation. Also Landstreitkräfte, die dann als Besetzer auf dem besiegten Territorien blieben. Hitler war in diesem Sinne konventionell besiegt. Der Sinn der Atombombe, Hitlers Bombe zuvorzukommen oder Hitler mit der Bombe zu drohen, sie unter Umständen über Deutschland abzuwerfen, dieser Sinn hatte sich seit dem 8. Mai 1945 der Kapitulation des Deutschen Reichs verflüchtigt. Man hätte nach der Kapitulation Deutschlands auch aufhören können, die Atombombe weiterzubauen, zumal man wusste, wie gefährlich so ein Ding ist. Ja, meine Damen und Herren, die Frage, warum man mit Dingen nicht aufhören kann, auch wenn der Sinn verschwunden ist, das gehört nun wirklich zu den kompliziertesten Fragen in diesem dornigen Gelände. Also erzählen wir weiter. Am 8. Mai 1945 ist Deutschland besiegt, aber im fernen Osten wird noch gekämpft und das war das Problem von Truman. Das war überhaupt sein Hauptproblem. Wie konnte Japan besiegt werden? Wenn man nun einen Blick auf die Lage 1945 im fernen Osten wirft, so wird man sagen können, das hat der Journalist Leo Matthias, finde ich, ganz treffend zusammengefasst, ich beziehe mich darauf, da kann man sagen, diese Situation im Pazifik konnte nicht als ungünstig, aber auch nicht als günstig bezeichnet werden. Sie war nicht ungünstig für die Amerikaner, weil man imstande gewesen war, den größten Teil der japanischen Kriegs- und Handelsflotte zu zerstören. Man war über sämtliche Bewegungen der japanischen Schiffe informiert gewesen, da der japanische Code bereits vor Beginn des Krieges in Washington entziffert worden war und die Japaner nun irgendwie ganz seltsamerweise das nicht erforderlich gehalten hatten, ihn zu wechseln. Und auf diese Weise war es möglich gewesen, bis zu 35 Schiffe an einem Tag zu versenken. Genauso waren die Erfolge der Amerikaner in der Luft. Mai 45 waren japanische Flugzeuge am Himmel verschwunden. An anderen Kriegsschauplätzen hätte eine solche Lage ja dazu berechtigt, mit einer baldigen Kapitulation des Gegners nun zu rechnen. Aber im Pazifik war das anders und man war in den USA allgemein überzeugt, dass die Japaner trotz der Verluste ihrer Seeflotte und ihrer Luftflotte weiterkämpfen würden. Der Kriegsminister Simpson sagte, wenn wir die japanischen Inseln besetzen, werden die ewig weiterkämpfen. Zitat Ende. Ja, also die amerikanische Situation, günstig zu Wasser, günstig in der Luft, aber so die Wahrnehmung ungünstig zu Lande, weil man es mit einem Gegner zu tun haben glaubte, der ewig weiterkämpft. Natürlich hätte man Japan auch durch eine Invasion genauso niederringen können wie Deutschland. Aber die Amerikaner fühlten sich den japanischen Truppen nicht immer gewachsen. Sie hatten ihre Erfahrungen gemacht. Die Amerikaner hatten bei der Eroberung von zwei kleinen Inseln, Iwo Jima und Okinawa, Erfahrungen gemacht, die nicht gut waren. Bei dem Versuch, Iwo Jima zu nehmen, waren die besten amerikanischen Truppen, die Marineinfanterie, so häufig zurückgeschlagen worden, dass der kommandierende General glaubte, die enormen Verluste über 30% nicht mehr verantworten zu können. Und jetzt kommt etwas herein, was bis heute eine große Rolle spielt, nämlich die Medien. Die Medien. Über diese Vorgänge der Kämpfe auf diesen winzigen Inseln Iwo Jima und Okinawa, also als kleinen Inseln Iwo Jima und Okinawa, hat damals die Zeitschrift Time, eine der führenden Printmedien mit Bildern und so etwas ganz Neues damals, neues Medium, ausführlich berichtet und Nervosität hervorgerufen. Das Weiße Haus und der Kongress, das Kriegsministerium wurden mit Zehntausenden von Telegrammen überschüttet, in denen die zuständigen Stellen ersucht wurden, diese Gemetzel, wie sie auf Iwo Jima stattgefunden hatten, im Namen der Menschlichkeit und der amerikanischen Nation zu vermeiden. Es entsteht so etwas wie Druck der öffentlichen Meinung, der Medien, und das musste irgendwie berücksichtigt werden. Die Verluste bei der Besetzung der Insel Okinawa waren schwierig, waren groß. Siege im Pazifik, so hat das Matthias mal zusammengefasst, Siege im Pazifik kosteten also entweder Menschen oder Zeit. Und die eine Hälfte der Alternative war so unbefriedigend wie die andere. Ja, meine Damen und Herren, hier kommt etwas herein, was wir aus der Gegenwart kennen, was sehr aktuell ist. Wer totalitäre Regime, in denen Menschenrechte mit Füßen getreten werden, niederringen will, der steht vor der Frage der Intervention. Und wir haben ja diese Debatten gehabt bei der Intervention in die jugoslawischen Kriege, bei der Intervention in den Irak und jetzt natürlich auch wieder bei der Intervention in Afghanistan. Und da gibt es eben immer das Problem, wie man so sagt, der Stimmung im Lande, das intervenieren könnte oder dabei ist zu intervenieren. Interventionen kosten entweder das eigene Leben oder Zeit. Zeit, in der man zusieht, wie dort Kilometer für Kilometer ein blutiges Gemetzel stattfindet. Ein Problem, was wir bis heute haben, und Sie ahnen vielleicht schon, worauf es hinausläuft, ich kann das jetzt nicht heute mehr zu Ende bringen, aber nächste Woche. Die Frage lautet, wie war überhaupt dieser Krieg im Pazifik für die Amerikaner zu beenden? Es gab eine Möglichkeit, auf die ich nächstes Mal zu sprechen konnte, nämlich man hätte darauf spekulieren können, etwa die Sowjetunion mit einzubeziehen. Das hat man nicht gemacht. Aber in der Alternative, sozusagen auf dem Land mit Truppen voranzugehen oder aus der Luft etwas zu machen, hat man sich für die Bombe aus der Luft entschieden. Etwas, was wir ja von den letzten Ereignissen in Kunduz im wesentlich kleineren Maßstab kennen. Damit mache ich nächste Woche weiter. Haben Sie vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus